Willkommen zu Ernst August.
Du hörst Ernst August. Den Podcast begleiten zu den Romanen über den barocken Reitmeister Meding und seine Abenteuer während des Dreißigjährigen Krieges.
Und hier noch ein kurzer Hinweis. Der nachfolgende Beitrag wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Ich bin Richard.
Und ich bin Emma.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Schön, dass du dabei bist. Wir haben uns nämlich heute eine ganz besondere Aufgabe vorgenommen. Wir stürzen uns tief in die ersten Kapitel des historischen Kriminalromans Der Eisenschimmel von Thomas Thalmayr.
Oh ja, und wie wir uns da reinstürzen.
Absolut. Also wir haben diese ersten Kapitel gelesen und wir müssen das einfach zusammen sezieren. Die brillant konstruierte Ausgangslage, diese unglaubliche historische Authentizität und, naja, natürlich diese wahnsinnig faszinierenden Charaktere.
Ja, ich bin auch immer noch ganz gefangen in dieser Atmosphäre. Also um uns mal alle historisch extrem präzise abzuholen, wir befinden uns im November 1632.
Mitten im Dreißigjährigen Krieg?
Genau. Und zwar nahe Leipzig, also genauer gesagt zwischen Lützen und Weißenfels. Das ist strategisch gerade eine massive Pattsituation zwischen dem kaiserlichen Feldherrn Wallenstein und dem Schwedenkönig Gustav Adolf.
Eine extrem angespannte Lage.
Total. Und der Autor schildert das so lebendig, also diese spürbare, eisige und neblige Atmosphäre. Man kann den Frost und den Pferdeschweiß beim Lesen förmlich riechen.
Ja, und genau in diesen dichten Nebel, an einem frühen, eiskalten Morgen, dem 14. November, passiert nämlich die Schlüsselszene. Unser Protagonist, Ernst August von Meding, der ist Reitmeister bei den Kaiserlichen, der findet einen toten Reiter.
Aber nicht einfach irgendeinen Reiter.
Nee, eben nicht. Der Tote sitzt auf einem extrem seltenen, unfassbar teuren Pferd, einem Eisenschimmel. Meding hört nur noch, wie so ein Schatten im Nebel davonreitet.
Richtig gruselig.
Absolut. Und dann untersucht er die Leiche und da ist kein Blut. Da sind keine offensichtlichen Wunden. Und das Absurdeste ist, der Tote trägt die abgewetzte Kleidung von einem einfachen Diener oder Mann aus dem Volk, aber er sitzt auf einem Pferd, das eigentlich nur fürstliche Repräsentanten reiten.
Das passt hinten und vorne nicht.
Richtig. Da fragt man sich doch sofort, warte mal, wie passt das zusammen?
Ja, und das ist der Moment, wo diese grandiosen forensischen Details ins Spiel kommen. Hier zeigt sich die ganze historische und fachliche Tiefe des Autors. Meding fängt nämlich an, zusammen mit einem Apotheker namens Kaspar König diese Hinweise zu entschlüsseln.
Die spielen quasi CSI im 17. Jahrhundert.
Genau. So fühlt sich das an. Also sie stellen fest, der Tote hat extrem weiche Hände.
Also war er kein Soldat?
Nein, kein Soldat, der täglich eine Waffe hält. Und auch kein Schreiber. Die hatten oft so Tintenflecke oder verformte Finger.
Okay, also fällt er durch jedes Raster.
Richtig. Und dann das Pferd. Das Zaumzeug hat ein französisches Gebiss mit kurzen Aufzügen.
Oh, das musst du erklären, das fand ich so spannend.
Ja, das ist im Grunde ein grausames Instrument. Es zwingt das Pferd, den Kopf unnatürlich hoch und majestätisch zu halten. Das ist rein für Schaupferde gedacht. Für den echten Kriegseinsatz ist das völlig ungeeignet, geradezu tödlich im Schlamm.
Wahnsinn.
Und das absolute Highlight für Krimi-Fans ist dann die Todesursache. Sie finden einen winzigen Einstich, einen sogenannten Lungenfuchser.
Da muss ich kurz einhaken. Als ich das gelesen habe, dachte ich sofort, okay, das ist kein raubeiniger Landsknechtmord. Dieser Stich erfordert die Präzision von einem Chirurgen.
Absolut.
Es ist, als würde mal in einer richtig dreckigen Kneipenschlägerei plötzlich jemanden mit einem perfekt dosierten, unsichtbaren Nervengift ausschalten. Das war ein absoluter Profi.
Ja, das trifft es perfekt. Und man muss bedenken, diese Waffe, dieser Degen, wurde sehr wahrscheinlich von einem galoppierenden Pferd ausgeführt.
Krass.
Ja, das beweist höchste reiterliche und fechterische Meisterschaft dieses unbekannten Attentäters. Ein unfassbar gut gesetztes Rätsel.
Und das bringt uns direkt zu unserem Protagonisten. Also, wer ist dieser Meding eigentlich? Um so einen perfekten Täter zu jagen, brauchst du ja jemanden, der ähnlich tickt.
Ganz genau.
Und Meding ist eben nicht dieser klischeehafte, saufende Söldner. Er kümmert sich wahnsinnig zärtlich um sein Pferd. Er führt philosophische Gespräche mit der klugen Marketenderin Magdalena. Und er hat eine echt bewegte Vergangenheit. Er hat ja früher für die protestantische Seite unter Christian von Braunschweig gekämpft.
Ja, Meding ist ein unheimlich komplexer Charakter. Und der Autor zeigt uns diese Dichte der Charakterzeichnung wunderbar in einer nächtlichen Szene in Weißenfels.
Oh, die Szene auf der Treppe.
Ja, genau. Meding nimmt eine Abkürzung und wird auf dieser dunklen Treppe von zwei Schlägern überfallen. Und hier beschreibt der Autor minutiös historische Kampfkunst. Meding kämpft nämlich mit einem italienischen Rapier und einem Parierdolch.
Was ein großer Unterschied zum spanischen Stil ist, richtig?
Exakt. Das erfordert ganz andere, viel dynamischere Bewegungen.
Aber hier muss ich dir mal eine Frage stellen, denn da war ich beim Lesen wirklich fasziniert. Meding kämpft da um sein Leben. Er tötet den einen Schläger, weil es echt um Leben und Tod geht, aber den zweiten, den verschont er.
Ja, er fügt ihm nur eine Verletzung zu.
Genau, er verpasst ihm nur einen Schnitt am Knie und lässt ihn laufen. Warum diese Zurückhaltung? Ich meine, wir sind in einer brutal gewalttätigen Zeit. Warum tötet er den nicht einfach, um sicher zu gehen?
Das wirkt erstmal völlig paradox, ja? Aber das erklärt sich durch Medings Hintergrund. Er hat bei einem berühmten Fechtmeister gelernt, bei Häusler.
Ah, okay.
Und Häuslers Ethos besagt, dass es beim Fechten nicht um das Töten an sich geht. Es geht um das Besiegen, die absolute Kontrolle über den Gegner. Zerstörung oder reflexhaftes Töten bringt keine Ehre. Jemanden kampfunfähig zu machen und ihn in seiner Niederlage am Leben zu lassen, das ist die höchste Form der Meisterschaft.
Eine faszinierende Überzeugung. Und dieser Verwundete mit dem verletzten Knie, der dann davonhumpelt, das ist ein Detail, das grandios eingewoben ist. Das müssen wir uns für später unbedingt merken.
Oh ja, das wird noch sehr wichtig.
Aber lass uns mal von Mikrokosmos, also diesem Mord und der Schlägerei, auf den Makrokosmos schauen, den Krieg selbst. Meding agiert ja als Meldereiter auf höchster Ebene.
Richtig, für Wallenstein.
Ja, Albrecht von Wallenstein. Und wie er dargestellt wird, ist so lebendig. Kein glorreicher, strahlender Held auf dem Pferd, sondern ein kranker, von Gicht geplagter Mann. Er fröstelt ständig, wird in einer Sänfte getragen, aber er hat einen messerscharfen Verstand.
Wallenstein ist das strategische Zentrum. Und hier geht der Autor meisterhaft auf die historische Akkuratesse ein. Wir sind im Spätherbst. Wallenstein begeht hier nämlich einen fatalen strategischen Fehler.
Einen echten historischen Fehler?
Ja, er denkt, Gustav Adolf geht in sein Winterquartier. Das war damals so üblich, weil Krieg im Winter logistisch fast unmöglich war. Also schickt Wallenstein seinen allerbesten Reitergeneral Pappenheim mit 3000 Mann weg nach Halle.
Und plötzlich marschiert der Schwedenkönig doch auf Lützen zu.
Exakt. Wallenstein ist völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Und ich muss wirklich loben, wie der Autor diese ganzen Truppenbewegungen darstellt. Das ist extrem realistisch. Zum Beispiel die Caracolar-Reiterangriffsformation.
Warte, erklär mal kurz, wie die funktionierte.
Das ist eine Taktik, bei der Reiter in Reihen vorstürmen, ihre Pistolen abfeuern und dann sofort abdrehen, um Platz für die nächste Reihe zu machen, während sie selbst nachladen. Das rollt immer weiter.
Wahnsinnig dynamisch.
Ja, und dazu diese Geografie, die Brücke über die Rippach, die Graf von Loredo heldenhaft hält, um für Wallenstein Zeit zu schinden. Man ist als Leser wirklich hautnah dabei.
Ja, die Spannung steigt da ins Unermessliche. Und dann sind wir bei den Kapiteln zum 15. November. Wallenstein bemerkt seinen furchtbaren Fehler. Er weiß, er braucht Pappenheim zurück, sofort.
Zito zitisimme.
Genau, am allerschnellsten. Und er schickt Meding los, mitten in der Nacht, zusammen mit einem jungen Adjutanten Leopold von Fuchs. Die müssen hinter Pappenheim herreiten. Und diese Atmosphäre auf dem Ritt, das ist so gruselig. Fuchs ist wahnsinnig abergläubisch. Er hat im Nebel Angst vor Werwölfen und Untoten.
Ja, der Krieg hat die Psyche der Menschen total zerrüttet. Und hier zeigt sich, wie genial der Autor diesen Makrokonflikt, also die herannahende große Schlacht, wieder mit dem Mikrokonflikt des Kriminalfalls verknüpft.
Oh ja.
Am Floß Furt werden Meding und Fuchs nämlich plötzlich überfallen. Und der Täter, das ist derselbe schwarze Schatten vom Anfang.
Der Typ, der vom Eisenschimmel weggeritten ist.
Ganz genau. Und jetzt zahlt sich das brillante Setup aus. Meding erkennt im Kampfgetümmel Details. Der Attentäter trägt einen auffälligen grauen Faustriemen an der Waffe. Und er hat einen hellen Verband am Knie.
Es ist der Schläger von der Treppe.
Richtig.
Ich bin da emotional beim Lesen fast vom Stuhl gefallen. Meding hat den am Leben gelassen und jetzt ist er zurück. Und dann passiert das wirklich Tragische. Der junge Fuchs stellt sich dem Schatten entgegen und wird getötet. Und zwar genau wie das erste Opfer.
Mit einem Lungenfurzer.
Ja. Und in dem Moment dachte ich nur, das ändert alles. Jemand wusste von Wallensteins absolut geheimen Befehl. Jemand wollte um jeden verdammten Preis verhindern, dass Pappenheim zu retten in Schlacht gerufen wird.
Das ist der Moment, wo alles kippt, ja?
Der Mord am Eisenschimmelreiter, das war überhaupt keine isolierte Tat. Das ist eiskalte Sabotage auf höchster militärischer Ebene.
Das ist die perfekte Theorie. Der Schatten erkennt dann, dass er Meding nicht aufhalten kann und flieht in einen tiefen See hinein. Aber er lässt seinen Pallasch zurück, also seinen schweren Degen. Und auf dieser Klinge ist etwas eingraviert. Defende me.
Verteidige mich.
Genau. Die dichte Erzählweise lässt einen hier wirklich atemlos zurück. Man spürt die Verzweiflung.
Total. Ich habe mich wirklich verhalten wie ein extrem aufgeregter Leser. Ich konnte das Buch kaum aus der Hand legen. Und wir schreiben dann den 16. November. Meding hat Pappenheim tatsächlich erreicht. Trotz allem. Und wir stehen am Rande dieser nebligen, ohrenbetäubenden Schlacht von Lützen.
Ein historisches Monument.
Ja, und wie das beschrieben wird, Wallenstein lässt das Städtchen Lützen anzünden, um den Nebel künstlich noch weiter zu verdichten. Die Kaiserlichen binden sich rote Armbinden um, damit sie sich im Chaos überhaupt noch erkennen. Die schwedischen Kanonen feuern ohne Ende. Und im allerletzten Moment, als wirklich alles verloren scheint, da taucht Pappenheim mit seiner Reiterei aus dem Nebel auf.
Hier zieht der Autor alle Fäden zusammen. Wir stehen an der Schwelle zu einer der berühmtesten Schlachten der europäischen Geschichte. Aber, und das ist das Geniale, als Leser treibt uns noch eine ganz andere Frage an.
Ja, das Rätsel im Hintergrund.
Genau. Wer zieht da eigentlich die Fäden? Wer ist der Auftraggeber dieses hochprofessionellen Mörders mit dem grauen Fausttrieben?
Wer hat die Macht und das Wissen für so eine Sabotage?
Warum sollte überhaupt jemand ein französisches Paradepferd in ein Kriegsgebiet bringen, nur um dann im Nebel zu sterben? Diese Dynamik zwischen der brutalen Realität der tobenden Schlacht und diesem ganz feinen, subtilen Rätsel des Meuchelmordes, das ist einfach meisterhaft gewebt.
Das fasst es eigentlich perfekt zusammen. Es ist eben nicht nur ein Kriegsroman, es ist ein hochintelligenter Thriller. Wenn du als Hörer historische Kriminalromane liebst, in denen wirklich jedes kleinste fechterische Detail stimmt, in denen die Luft nach Frost und Pulverdampf schmeckt,
oh ja,
und du unbedingt miträtseln willst, wer im Schatten dieses grausamen Krieges seine eigenen mörderischen Ziele verfolgt, dann musst du diesen Roman einfach lesen. Es ist unglaublich fesselnd.
Um dich jetzt aber noch mit einem richtig provokanten Gedanken in den Tag zu verabschieden, basierend auf dem Quellenmaterial, das wir gelesen haben, bedenke mal folgendes Detail zum Weitergrübeln.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Der geflüchtete Attentäter ließ am See seine Klinge zurück, den Pallasch, auf dem stand »Defende me, verteidige mich«.
Ja.
Das ist doch auf den ersten Blick eine unfassbar zynische Gravur für eine Waffe, die hauptsächlich für lautlose Meuchelmorde von hinten genutzt wird.
Stimmt. Wer von hinten zusticht, verteidigt sich nicht.
Richtig. Aber was, wenn diese Waffe gar nicht dem Attentäter gehörte?
Warte, wie meinst du das?
Was, wenn er diese Waffe, genau wie die Kleidung oder das sündhaft teure Pferd des ersten Opfers, einfach nur gestohlen hat?
Um gezielt Spuren zu verwischen.
Oh mein Gott, eine falsche Fährte, genau. Und die wahre Identität des Drahtziehers im Hintergrund wird durch genau diesen Schriftzug erst offenbart. Jemand spielt hier ein dreidimensionales Schachspiel im Nebel. Denk mal darüber nach.
Krass. Das lässt mich jetzt wirklich nicht mehr los.
Das war der Plan.